Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast am zweiten Advent. Und ich habe mal in so einen kleinen Kalender reingeschaut, Fabian. Was meinst du denn, wann das letzte Mal alle Tage, also alle Weihnachtstage, Schnee in Siegen war?
Boah, keine Ahnung. Da ich ja schon seit einigen Jahren nicht mehr in Siegen wohne, bin ich da so gefühlt ein bisschen weit weg. Ich sehe das dann immer auf Instagram, wenn Leute aus der Heimat irgendwas teilen und Schnee fällt und ich mich ärgere, dass hier im Kölner Umland nichts fällt, weil es einfach immer so ein bisschen wärmer ist. Ich schieße mal ins Blaue. Letztes Jahr
gab es tatsächlich etwas Schnee, das ist richtig. Du darfst nochmal raten, es war vor deiner Abreise ins Umland.
Also ich kann mich erinnern, dass wir einen super strengen Winter hatten. Das war, glaube ich, 2010 auf 2011. Da hatten wir richtig viel Schnee, auch das war Weiße Weihnacht. Da war auch 2011 so bis in den Februar rein so minus 10, minus 15 Grad morgens, wenn ich auf die Arbeit gefahren bin. Das war so ein sehr, sehr langer und sehr, sehr kalter Winter. Ansonsten keine Ahnung.
Das ist der Grund, liebe Leute, warum ich Fabian weiterhin auch in den zukünftigen Folgen im Jahr 2026 mit fiesen, kleinlichen Fragen quälen werde, weil dieser junge Mann einfach nichts vergisst. Das ist einfach Wahnsinn. Also du hast vollkommen richtig, komplett Bullseye quasi getroffen. 2010 war das letzte Mal so richtig weiße Weihnacht. Lange, lange ist es her. Ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Den Prognosen zufolge scheinen wir da keine guten Karten zu haben.
Ja, es ist auch schon wieder hier so schmuddelig warm eigentlich. Es war so vor ein, zwei Wochen durchaus deutlich kälter. Da kam schon so weihnachtliches Feeling auf. Jetzt ist es wieder so ein bisschen passé damit. Heute war ich so spazieren und es war die ganze Zeit so Nieselregen und auch so eher warmes Wetter, so herbstlich und nicht wirklich winterlich. Ja, scheiße.
Oh ja, das kann man so sagen.
Aber gut.
Ja, Fabian.
Was gibt es an solchen Tagen, wo man nicht vor die Tür gehen möchte, Besseres, als sich mit True Crime zu befassen und ja, eine Folge aufzunehmen? Hier nochmal fürs Radio, nachdem wir letzten Monat ja aussetzen mussten, da wir terminlich einfach zu vollgepackt waren und das einfach nicht hinbekommen haben, ein gutes Gefühl, wieder zurück zu sein.
Auf alle Fälle, ich freue mich tierisch auf diese Folge. Ich bin ja immer gespannt, was du mitgebracht hast und ob wir uns denn im Siegener Umland aufhalten werden oder ob es weiter hinaus in die Welt gehen wird. Bisher gab es noch keine Kritik vom Radio zu unserer letzten Folge.
Ja, wir hatten ja beschlossen, einfach mal so in Eigenregie, dass wir unsere Kreise so ein bisschen ausdehnen auf ganz NRW, so aus unserem Ursprungsgebiet heraus.
Da hast du recht, Kim. Das haben wir beide in Eigenregie entschieden. Absolut.
Ja, ich muss mir die Fallauswahl ja auch irgendwie möglich oder ja, möglichst einfach machen. Ja, und heute verlassen wir unsere selbstgesteckten Grenzen so ein bisschen, die wir vorher hatten, und begeben uns ins Ruhrgebiet. Und tatsächlich begeben wir uns an den heutigen Tag vor 24 Jahren. Wir sind am 7. Dezember 2001.
Das ist crazy. Ich muss direkt an Wolle Petri denken übrigens.
Warum? Kommt er aus Herne?
Wahrscheinlich, ja.
Ich glaube nicht.
Ich habe keine Ahnung, aber Ruhrgebiet, und dann muss ich automatisch an Wolle denken.
Also es gibt hier in der Nähe, wo ich arbeite, gibt es so eine Kneipe, die ist zu, die heißt irgendwie Whisky Bill oder so, da hieß die mal. Und das war wohl mal eine relativ bekannte Kneipe. Und die Legende besagt, dass Wolle Petri da beim Karaoke singen entdeckt worden ist. Also muss der irgendwo hier aus der Ecke kommen.
Ja, das mag sein. Ich werde das parallel mal recherchieren. Leg mal los.
Ja, wir sind am 7. Dezember, beziehungsweise da spielt sich alles ab. Wir sind am Morgen des 8. Dezember 2001 auf dem Firmengelände einer Milchfabrik, eines großen Lieferanten, so einem Großhandel. Und da ist ein Hilfsarbeiter nicht zur Arbeit erschienen. Der 57-Jährige wohnt auf dem Gelände, der hat da so einen kleinen Container, der, ja, das Leben hat ihm nicht so gut mitgespielt, der hat diverse Jobs verloren, durch sein Alkoholproblem auch irgendwie nie so richtig Fuß gefasst, beziehungsweise stand zwar eigentlich gut im Leben, aber hat sehr, sehr viel verloren, war auch zwischendurch obdachlos, hat so Beziehungen verloren, Freunde verloren, viel, viel Geld verloren, und sein Chef, der hat ihm dann irgendwann in diesem Container auf dem Firmengelände quasi einquartiert, damit der so ein bisschen, ja, ein Dach über dem Kopf hat und irgendwo, damit man so ein Auge auf ihn haben kann, weißt du?
Ja, das ist, glaube ich, total bitter. Also wenn du dort angekommen bist, sagen wir mal, und vorher eine normale Lebenssituation hattest, dann bist du, glaube ich, wirklich am Boden angekommen, und von dort aus sich wieder zurechtzufinden, ist, glaube ich, nicht ganz leicht. Kurze Info am Rande, Wolle Petri ist ein Kölscher Jung.
Ja, dann kann das ja passen mit der Kneipe hier. Ja, wie du schon sagst, das ist natürlich so ein Absturz, der ist nie schön, aber umso schöner natürlich, wenn es dann irgendwie Leute gibt, die so ein bisschen auf dich Acht geben. In dem Fall eben der Chef, der dann ja seinen Angestellten nicht fallen lässt, sondern sagt, du bist ein guter Angestellter, ich, keine Ahnung, mach hier so einen Wohncontainer auf dem Firmengelände frei, ich quartiere dich ein, dann haben wir ein Auge auf dich. Das heißt, wir können so ein bisschen auf dich aufpassen, du wohnst vor Ort, du hast es nicht weit zur Arbeit, du kannst dann zuverlässig weiterarbeiten gehen. Und ja, er hat ihm das quasi auch nicht irgendwie vom Lohn abgezogen oder so, das war so als Bonus on top, weil er halt einen langjährigen Angestellten einfach irgendwie schützen wollte.
Ja, super cool. Also wirklich ein sehr, sehr starker Move vom Chef, denn das gibt's, glaube ich, heutzutage nicht mehr in so einer kapitalistischen Welt, in der wir leben, wird man dann doch eher mal abgesägt und so. Das persönliche Leid ist vielen Menschen nicht wichtig, umso schöner auch so eine Geschichte zu hören. Ist ja dann auch so ein bisschen weihnachtlich tatsächlich.
Ja, irgendwie schon, ja.
Ja, ja, ich finde es cool. Also ich finde es wirklich sehr, sehr stark, denn häufig ist es ja so, dass Menschen, wenn sie in eine Lebenskrise geraten, dann eben auch Lohn und Brot verlieren und dann wirklich am Abgrund sind.
Ja, definitiv. Aber ja, wie du dir denken kannst, hört die, wie soll ich sagen, ja, Glückssträhne wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die guten Dinge im Leben des 57-Jährigen, die nehmen hier ihr Ende, denn an diesem Tag erscheint er eben nicht zur Arbeit, am 8. Dezember 2001, und Kollegen haben es ja nicht weit, die können in diesem Wohncontainer auf dem Firmengelände einfach mal nachgucken gehen, wo er ist, die denken, vielleicht ist er krank, vielleicht hat er verschlafen, eigentlich nicht seine Art, seit er da wohnt, ist er sehr, sehr zuverlässig, er geht zwar gerne in seine Kneipe, Stammkneipe, so, die ist so ein paar Straßen weiter, da geht er zwar gerne mal einen heben, aber er hat das so weit im Griff, dass er trotzdem funktioniert so auf der Arbeit. Und als sie dann den Wohncontainer öffnen, da finden sie ein Bild des Schreckens vor. Dieser Wohncontainer ist komplett verwüstet und der 57-Jährige liegt blutüberströmt auf seinem Bett. Er ist mit einer Decke bedeckt, also mit seiner Schlafdecke, und ja, es ist so ein bisschen verwüstet in dem Container.
Okay, blutüberströmt heißt, welche Verletzung hat er denn?
Ja, das ist auf den ersten Blick gar nicht so klar, weil es einfach so eine Vielzahl von Verletzungen ist. Also es ist, der Körper ist wirklich komplett blutüberströmt. Später wird sich dann in der Gerichtsmedizin zeigen, dass mehrere Dutzend Male auf ihn eingestochen wurde. Er wurde gewürgt, auf den Kopf geschlagen und versucht, ihm die Kehle durchzuschneiden. Also da hat jemand wirklich ganze Arbeit geleistet, beziehungsweise viele verschiedene Methoden angewandt, um da den Tod herbeizuführen. Dementsprechend dann eben auch das Bild, das sich da den ersten Auffindern quasi geboten hat. Und ja.
Du sagst, Entschuldige, dass ich da kurz einhake, du sagst Gerichtsmedizin, das heißt also, gut, dann ist die Sache klar, er ist also auch verstorben.
Ja,
hätte ja genau sein können, dass er noch irgendwie, okay. Ja.
Nee, der ist verstorben. Mann. Also der ist quasi so bearbeitet worden, auch dass da im Prinzip kein großer Spielraum mehr bestanden hat, dass der Tod einfach logische Konsequenz ist. Und ja, die Leute, die ihn dann da gefunden haben, sind natürlich dementsprechend geschockt, rufen die Polizei und haben aber auch...
Das sind Kollegen gefunden.
Genau, die sollten ihn einfach zur Schicht holen, ne? Und die Polizei fragt natürlich, ob denen so ad hoc irgendwie einfällt, was das Motiv gewesen sein könnte, wer so einen Groll auf den gehabt haben könnte, denn das sind ja Verletzungsmuster und Taten, so die begeht man eigentlich aus purem Hass und nicht irgendwie im Vorbeigehen. Aber den Kollegen fällt eigentlich niemand ein, der ihn so sehr hassen könnte, der so einen Groll gegen ihn haben könnte. Die können eben nur beitragen, dass das Opfer eigentlich an fast jedem Abend in seiner Stammkneipe irgendwie noch so das ein oder andere Feierabendbierchen trinkt. Und diese Kneipe ist, wie gesagt, in fußläufiger Entfernung zu finden.
Ja, also mich interessiert jetzt natürlich auch erstmal der Tatort, denn der Auffindeort ist ja hier ein ganz spezieller mit diesem Wohncontainer. Das bedeutet, ich frage mich, wie es denn sein kann, dass Menschen überhaupt Zugang hatten zu diesem Industriegelände, zu diesem Firmengelände möglicherweise. Also ich habe verschiedene Bilder im Kopf, stelle mir das aber auch eher so vor, dass es nicht unbedingt zugänglich ist, dass es ein Tor gab, irgendetwas sozusagen, was erst so eine Eintrittsbarriere dargestellt hat. Und dann wurde er gewissermaßen dort vielleicht hingelegt und auch zugedeckt mit der Decke, was für mich eigentlich eher darauf schließen lassen würde, dass der gesamte Vorfall nicht irgendwie in der Kneipe passiert ist, sondern eher in einem Container drin. Und dann frage ich mich, wie diese Leute eben dort reingekommen sind.
Ja, also die Kneipe ist jetzt erstmal nur so als Ort genannt worden, wo er eben Teile seiner Freizeit verbracht hat. Also der ist so ein bisschen eigenbrötlerisch. Wenn er nicht arbeitet oder in der Kneipe ist, dann ist der eigentlich auch in seinem Container zu finden. Da hat er so eine kleine Kochecke, da hat der Fernseher und DVD-Player und auch Videorekorder und da guckt er eben eigentlich den ganzen Tag Filme, wenn er sonst nicht unterwegs ist. Und diese Kneipe bildet eigentlich im Prinzip so die einzige Beschäftigung ab, die er so außerhalb dieses Firmengeländes hat, ne? Also wo er irgendwie nochmal so unter Menschen kommt außerhalb der Arbeit. Und deswegen wird das von Arbeitskollegen eben genannt, weil das so eine Anlaufstelle für ihn ist und weil die sich halt maximal vorstellen können, okay, das ist so das Einzige außerhalb der Arbeit, wo er, außer jetzt beim Einkaufen, irgendwie Menschen begegnet, wenn es irgendwie Konfliktpotenzial gegeben haben könnte, dann wahrscheinlich da.
Ja, ist natürlich eine traurige Lebenssituation, muss man ganz ehrlich sagen.
Absolut, ja.
Wie lang ging das denn so, dass er da in diesem Container gelebt hat?
Da gibt es irgendwie auch widersprüchliche Informationen. In der ersten Sendung, die ich mal darüber gesehen habe, das war so eine RTL-Sendung, ich glaube Anwälte der Toten, da hieß es, dass er seit einigen Monaten da gewohnt hat. In einem Forum im Internet habe ich gelesen, dass er über ein Jahr da gelebt hat, ich weiß es nicht. Also schon einige Zeit auf jeden Fall. Also es war schon etwas längerer Zustand. Und du hast natürlich recht, diese Begehbarkeit von so einer Industrie, von so einem Industriestandort, das ist relativ eingeschränkt. Und man musste natürlich erstmal wissen, dass da überhaupt jemand wohnt, ne? Also das war jetzt so von außen jetzt gar nicht so ersichtlich.
Ja, genau. Und hier an dieser Stelle geht mein Kopfkino natürlich weiter, denn ich denke mir, Personen, die einigermaßen anonym bleiben und trotzdem diese Backstage-Informationen sozusagen haben, ja, diesen VIP-Zugang kennen, sind ja häufig dann LKW-Fahrer.
Ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, aber das ist jetzt erstmal noch Zukunftsmusik für die Polizei.
Ja, okay.
Die entschließt sich jetzt erstmal in dieser Kneipe anzufangen. Das ist so der erste Faden, wo man dieses Knäuel aufrollen kann, das erste, was man anpacken kann, und da möchte man sich jetzt erstmal hinbegeben und ein bisschen rumfragen, ob jemand das Opfer kennt und ob jemand da irgendwie was bemerkt hat.
Ja, also wir haben jetzt einen Moment, den ich bisher noch nie im Podcast hatte, Fabian. Wir reden jetzt ungefähr seit 10 Minuten über den Fall oder so. Und vielleicht kennst du das, manchmal lernt man Leute kennen und versteht am Anfang den Namen nicht. Und irgendwann ist der Zug abgefahren, nochmal nach dem Namen zu fragen. Und dann ist es irgendwie unangenehm und peinlich. Man hofft, dass jemand anders den dann irgendwie raushaut und dass es nicht auffällt, dass man nicht auffliegt. Jetzt gerade habe ich das auch. Ich denke mir, ich ziehe aber trotzdem jetzt nicht noch bis zum Ende durch und frage lieber nochmal. Wahrscheinlich habe ich am Anfang den Namen einfach verpasst. Wie heißt der Herr denn? Wo hieß er denn?
Er hieß Klaus.
Klaus, okay, danke.
Genau, wie gesagt, Klaus.
Peinlich.
Nee, ich bin auch gar nicht sicher, ob ich es erwähnt habe. Ich dachte schon, aber es kann auch sein, dass es mir durchgerutscht ist, ja.
Ja, ich weiß es gar nicht. Also es kann auch sein, dass es einfach links rein rechts ist. Es tut mir leid. Okay.
Kein Problem. Also Klaus, wie gesagt, Stammgast in dieser Kneipe, und die besucht die Polizei eben als erstes. Und da treffen sie auf zwei junge Männer, den 24-jährigen Thomas und dessen 18-jährigen Freund Fabian. Die beiden sind ja schon seit Ewigkeiten befreundet. Die waren auf der gleichen, früher sagte man Sonderschule, heute sagt man Förderschule. Da haben die sich angefreundet, als Thomas bereits in der 10. Klasse war, Fabian in der 5. Aber trotz dieses Altersunterschieds und dieses über die Klassen hinweg quasi agieren, hat man sich da irgendwie sehr, sehr gut angefreundet und hat so ein Beste-Freunde-Verhältnis aufgebaut, wo Thomas erst so als Beschützer für den Jüngeren agiert hat, weil der einfach 5 Jahre älter war, und dann hat diese gemeinsame Leidenschaft für Gameboy-Spielen, für so Videospiele insgesamt und aber auch für Filme, die beiden sehr verbunden, und die sind quasi unzertrennlich. Thomas, der Ältere, ist der Sohn des Kneipenwirtes, deswegen arbeitet er auch in dieser Kneipe. Die wohnen quasi auch darüber, ne? Also es ist so, dass das so im Erdgeschoss ist die Bar, und darüber ist so die Wohnung der Familie. Und er übernimmt das jetzt so nach und nach von seinem Vater. Der Vater ist gesundheitlich nicht mehr in der Lage, das so zu machen, und er mit seinen 24 wächst quasi so als zweite Generation Kneipenwirt dann da rein. Und Fabian ist quasi täglich zu Gast. Die haben zwar beide Freundinnen, die sind beide in Partnerschaften, aber scheinen irgendwie lieber Zeit miteinander zu verbringen als mit ihren jeweiligen Partnerinnen. Also die hängen quasi dauernd zusammen.
Okay.
Ja, dabei hat sich dann auch so eine Freundschaft entwickelt, die ja aufgrund des Altersunterschiedes ja nicht ganz gleichberechtigt ist, zumal auch Thomas so eher derjenige ist, der so den Ton angibt, der so ein bisschen dominanter auftritt, der ja auch immer so ein bisschen prahlerisch ist, der, glaube ich, so ein bisschen was zu kompensieren hat, wird immer wieder gesagt in irgendwelchen Aussagen, der irgendwie mit irgendwelchen Kampfsporterfahrungen angibt, die er gar nicht besessen hat und so ein Prahler und Protzer, aber halt irgendwie so jemand, zu dem sich der jüngere Fabian so trotzdem hingezogen fühlt, und das sind eigentlich so die einzigen Freunde, also die haben sonst keinen großen Kreis, die haben halt ihre Partnerin, die haben ihre Familien, aber so freundetechnisch haben die eigentlich nur sich.
Hm, verstehe. Ja, spannendes Duo.
Ja.
Also ich hätte jetzt noch Fragen, aber es ist ja wahrscheinlich jetzt auch nicht wichtig, dass wir jetzt noch mehr darüber erfahren.
Auch du kannst gerne Fragen stellen.
Ich finde zumindest diese Konstellation ehrlicherweise seltsam. 24 und 18 ist ein Altersabstand, der vollkommen klar geht, keine Frage. Aber in der 10. Klasse war er vielleicht 16, vielleicht, wenn er mal sitzen geblieben ist, 17 oder sowas, und dann war er mit einem 10- oder 11-Jährigen befreundet.
Das ist weird, ja.
Das ist weird. Das passt nicht so richtig, ne? Natürlich hat man, du hast es ja gerade eben erwähnt, an einer Förderschule, damals Sonderschule, junge Menschen mit Förderbedarf. Und vielleicht haben die es auch nicht so leicht, je nachdem, welcher Förderbedarf es war. Es gibt ja eine sogenannte emotionale, soziale Förderbedarf, Schwierigkeiten gehabt zu connecten an irgendeiner Stelle. Das kann ja auf jeden Fall sein. Und dann führt vielleicht der Weg über ein Hobby zusammen. Das kann durchaus auch möglich sein. Aber dennoch ist es, wenn die beiden jetzt in eine Situation geraten sollten, sich zu vergleichen. Und du meinst ja eben, dass Thomas so ein bisschen auch den Bedarf hatte, sich so ein bisschen nach außen besser darzustellen, weil er irgendwas kompensieren wollte, dann ist, finde ich, der Gesprächspartner für so einen Vergleich, der 7 Jahre jünger ist, irgendwie nicht angemessen in so einem Alter. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das denke ich auch. Ich glaube, da spielen verschiedene Dimensionen eine Rolle. Man darf natürlich jetzt nicht davon ausgehen, dass die, wie gesagt, das ist bei Leuten ohne Förderbedarf schon schwierig, davon auszugehen, dass die sich genau parallel und gleich entwickeln, was so die geistige und emotionale Reife angeht. Ne? Aber gerade in diesem Umfeld Förderschule, da ist es dann durchaus möglich, dass jemand, auch wenn er 6, 7 Jahre älter ist, sich vielleicht geistig weniger weit weg bewegt hat von diesem Fünftklässler, als das im Normalleben der Fall wäre. Ne? Wo man schon sagt, zwischen 5. und 10. Klasse, da findet schon einiges an Entwicklung statt. Und dann darf man eben nicht vergessen, dass Thomas, wie gesagt, so ein bisschen so ein Aufschneider ist, so der das, glaube ich, genossen hat, dass jemand zu ihm aufsieht. Und das ist natürlich dann eher gegeben, wenn du mit jemandem agierst, der nicht auf Augenhöhe ist mit dir, sondern der halt ja jünger und beeindruckbarer einfach ist. Ne?
Ja, aber ich will hier an der Stelle auch nochmal sagen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass das in irgendeiner Weise so sehr stark mit so einer Schulform zusammenhängt. Denn sowas ist auf jeden Fall an allen Schulformen beobachtbar.
Das ist
beobachtbar. Also auch als Jugendliche hatten wir da einen. Also ich kenne da jemanden in meiner Erinnerung, der auch immer mit Jüngeren was zu tun hatte und wo man sich gefragt hat, hey, wie kann das sein? Das ist doch so komplett weit auseinander. Die eine Welt ist irgendwie Teenager feiern und die andere Welt ist Playmobil, Lego. Also weißt du, wie passt das zusammen?
Das ist natürlich auch an Regelschulen beobachtbar, aber diese Diskrepanz, dieses Gefälle in der Reifeentwicklung ist eben an Sonderschulen oder an Förderschulen in der Regel nochmal deutlich stärker ausgeprägt oder kann deutlich stärker ausgeprägter sein als an Regelschulen. Darauf wollte ich hinaus und das kann hier halt auch eine Rolle gespielt haben.
Ja, machen wir mal weiter. Also Thomas ist also ein Aufschneider, der wahrscheinlich die Kneipe seines Vaters übernehmen wird.
Genau, der die ja so nach und nach übernimmt. Ansonsten ja, da familiär so ganz gut eingebettet ist. Das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so die allerliebevollste Familie. Das ist eher so eine zweckmäßig kernige Familie so. Die von Fabian schon eher. Also der ist eigentlich, kommt der aus einem guten, beziehungsweise auch liebevollen Umfeld, aber fühlt sich halt eben eher so zu Thomas hingezogen, verbringt auch sehr, sehr viel Zeit dann da in dieser Kneipe. Und wenn dann die Kneipe geschlossen wird, dann geht es meistens in die Wohnung, die, wie gesagt, direkt darüber liegt und da gucken die beiden dann Horrorfilme.
Ja, das ist übrigens so ein Aspekt, den ich vorhin ganz vernachlässigt habe, den ich aber auch im Kopf hatte, ist natürlich auch, dass so ein älterer Jugendlicher einen ganz anderen Zugang zu solchen Medien hat. Der wird eher mal ein FSK 18 Spiel gekauft haben oder irgendwie einen Film gucken können, aus der damals Videothek noch ausleihen können, was dann natürlich ein irgendwie 11-, 12-Jähriger nicht kann. Und wenn es dort jemanden gibt, der sozusagen so eine Art, ich weiß nicht, Mentor für dich ist, der dir den Zugang ermöglicht, sowas zu schauen und dich natürlich dann irgendwie medial auch ein Stück weit prägt, dann ist so eine Person natürlich auch irgendwo ein bisschen ein Vorbild und jemand, der deine Interessen prägt.
Ja, genau, das war so ein bisschen verbindendes Element, dass ja, dass der eben Zugang geschaffen hat zu Medien, zu denen Fabian jetzt wahrscheinlich keinen Zugang gehabt hätte, denn Ende der 90er, wo die sich kennengelernt haben, oder Mitte Ende der 90er, genau, du hast es schon richtig angesprochen, da waren solche Sachen eben nur durch Videotheken und so verfügbar, da war noch nichts mit Internet und Runterladen und so, und bestimmte Filme, von denen man dann vielleicht so vom Hörensagen wusste, an die konnte man nicht einfach so rankommen, denn die musste man ausleihen, und wenn dann eben auch FSK 18-Bereich, dann hast du die halt einfach nicht bekommen.
Genau, kamst du nicht rein. Aber du, was ich jetzt spannend finde, ist, du hast gerade gesagt, dass die immer Horrorfilme geguckt haben. War das so das Genre für die?
Das war das Genre, ja. Also, wenn die zusammen gezockt haben, dann war das auch immer irgendwas, was irgendwie mit Gewalt zu tun hatte. Und wenn die Filme geguckt haben, dann hatte das auch immer so diesen Slasher-Horror, Snuff, also jetzt nicht Snuff, habe ich jetzt im Kopf von der letzten Folge, aber du weißt, es hat immer noch so, es hat immer den Gewaltbezug gehabt, genau, Horror und so, ja, Slasher-Filme, genau, das war deren
Also
großes Hobby.
sowas, was war denn damals so angesagt, so Scream oder so, war wahrscheinlich zu weich dementsprechend. Die haben dann eher,
Ja, so Tanz
keine
der
Ahnung, die
Teufel
härteren
wahrscheinlich,
Sachen.
so Sachen,
Tanz
ja.
der Teufel, Exorzist, sowas, okay.
Ja, genau. So die guten alten Klassiker. Ja, und so werden sie von der Polizei erstmal als Zeugen befragt. Die möchten wissen, ob die an diesem Abend in der Kneipe waren, also am 7. und ob auch das Opfer Klaus C. in der Kneipe war. Und ja, die sagen aus, die kennen Klaus vom Sehen, natürlich. Der ist ja, wie gesagt, Stammgast, und der war auch am Vorabend in der Kneipe. Hat sich da auch, ja, seiner Gewohnheit entsprechend so ein paar Bierchen reingestellt und ist dann als letzter gegangen. Also so gegen 2 Uhr war der wohl noch in der Kneipe vor Ort. Also als letzter Gast, man hat sich mit dem auch unterhalten, und dann hat Thomas halt einfach dann den Abend für beendet erklärt und hat gesagt, hier ist es 2 Uhr, mach dich mal auf den Heimweg, ich möchte hier Schluss machen und wir wollen halt noch einen Film gucken. Und dann sagt Thomas eben aus, hat er eben kurz im Laden klar Schiff gemacht und ist dann mit Fabian hoch und hat bis 6 Uhr morgens Horrorfilme geguckt. Fabian sagt allerdings was anderes aus. Der sagt aus, dass die zwischendurch auch an der frischen Luft waren und dass die auch in der Nähe dieses Wohnortes von Klaus waren, also in der Nähe dieser Fabrik, wo der gearbeitet hat. Und das macht die Polizei jetzt so ein bisschen stutzig. Ab 6 Uhr morgens passen die Geschichten der beiden wieder zusammen, aber in diesem Zeitraum 2 bis 6 Uhr morgens, da gibt es eben diese Diskrepanz, dass Thomas sagt, ja, wir waren nur in der Wohnung und haben Horrorfilme gesehen, und Fabian sagt eben aus, ja, wir sind auch draußen an der frischen Luft gewesen, wir waren eben auch in der Nähe von diesem Industriegelände.
Also ich kann mir diese Situation, Entschuldigung, wirklich bildlich vorstellen, denn das erinnert mich natürlich an jüngere Jahre am Dorf sozusagen als Jugendlicher und man so die ersten Kneipengänge mal versucht hat. Und wenn man die verlassen hat, zu ungefähr so einer Uhrzeit, da war einfach weit und breit nichts. Es war einfach schwarz. Wenn man Glück hatte, gab es noch Straßenbeleuchtung. Industriegebiete gab es durchaus auch in der Nähe. Also es ist schon so eine relativ triste Einöde mitten in der Nacht. Und dieses Szenario der Stille, der wenigen Beobachtung, kann ich mir durchaus noch gut vorstellen.
Ja, ich kenne das auch noch gut. So ja, die ersten Kneipenbesuche, das war immer so eine Kneipe im Nachbarort. Amadeus hieß der Laden. Da gab es einen Billardtisch und da gab es auch so Spieleautomaten, so Flipper und so. Da sind wir dann auch so mit 12, 13, 14 so hingetigert. Und das war auch immer so eine halbe, dreiviertel Stunde Fußmarsch von zu Hause aus. Und genau, wenn es dann so dunkel war und man war eigentlich später unterwegs, als man eigentlich sollte. Und eigentlich hatte man in so einem Laden ja auch gar nichts verloren in dem Alter, aber das war halt egal, ne? Ja, so stelle ich mir das jetzt hier auch vor.
Also 12 ist natürlich heftig jung.
Ja, so, das war so fast 13, aber so in dem Alter halt, ja.
Okay, also 13, fast 16 ungefähr, ja,
Nee, also
verstehe.
wirklich, also mit 13, das war so eine Zeit, wo meine Freundin und ich auch in so einem Getränkemarkt gearbeitet haben, und da hat man dann immer das Geld, was man dann da verdient hat, dann da in der Kneipe beim Billardspielen. Klar, wir haben dann natürlich nur Cola oder mal vielleicht ein Cola-Bier getrunken. Das waren jetzt keine Abstürze, ne, aber es war so die ersten Kneipenerfahrungen.
Ja, das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, würde ich mal sagen. So sorgt man dafür, dass man immer auch einen Arbeitsplatz hat. Getränkemarkt arbeiten, direkt für Getränke ausgeben. Top, so muss das sein. Naja, du hast ja mal irgendwann erzählt, dass du dich nachts rausgeschlichen hast in irgendeiner Folge. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hiermit zusammenhängen könnte.
Nee, das war immer offiziell rausgeschlichen. Das war aber auch so die gleiche Zeit. Ja, aber das ist egal, das führt jetzt hier zu weit. Ja.
Jedenfalls dunkel, alles dunkel, Dunkelheit. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass drumherum nichts war. Und wenn die beiden jetzt sagen, der eine sagt so, der andere sagt so, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Darauf wollte ich hinaus, dass es irgendwelche Zeugen gab.
Ja, genau, aber die Polizei, die fragt sich jetzt, wie diese Diskrepanz erklärbar ist, und die vermuten jetzt, dass die beiden irgendwas zumindest mit diesem Verbrechen zu tun haben und dass Fabian vielleicht irgendwie antizipiert, okay, wir könnten gesehen worden sein in Tatortnähe, weil wir einfach da waren und deswegen jetzt eben diese Geschichte erzählt, ja, wir waren frische Luft schnappen, wir waren spazieren und wir waren auch grob in der Nähe vom Tatort. Weißt du, so das Ganze so ein bisschen erklärbar machen für den Fall, dass es vielleicht doch Zeugen gibt.
Ja.
Und ja, dann nimmt man jetzt beide ein bisschen mehr in die Mangel und befragt die mal ein bisschen intensiver und beide knicken eigentlich auch direkt schon ein. Also da braucht es gar nicht mehr viel. Beide erklären also, dass sie diese Tat begangen haben, aus dem unglaublichen Grund heraus für die Beamten einfach mal sehen zu wollen, wie das ist, jemanden umzubringen. Die sagen, dass die eigentlich persönlich überhaupt nichts gegen Klaus hatten. Der war ein netter, geselliger Typ, aber der erschien einfach als, ja, verfügbares und logisches Opfer, weil er eben alleinstehend war, weil er eben dieses Alkoholproblem hatte, was ihn so ein bisschen wehrlos gemacht hat und weil man eben den Zugang zu ihm hatte, weil er so oft in der Kneipe war. Also der hatte ein gewisses Vertrauen auch zu den beiden.
Ja, das Gefühl hatte ich, dass es in so eine Richtung gehen wird.
Ich finde es immer wieder so unfassbar, ne, dass es dieses Mordmotiv gibt, wir wollen einfach mal jemanden töten. So, also ich, auch gerade dieses Maß an Gewalt, das hier jetzt verübt wurde, worüber wir gleich noch im Detail so ein bisschen sprechen werden. Ich werde natürlich jetzt auch wieder nicht ins gröbste Detail gehen, aber so oberflächlich. Ja. Und ich kann mir das erklären mit einem großen Maß an Hass auf jemanden. Weißt du, wenn jemand dir sehr, sehr Schlechtes zugefügt hat oder dir sehr Unrecht getan hat, dass du dann vielleicht so überreagierst, dass das will in meinen Kopf hinein, aber dass du jemanden, den du eigentlich sogar relativ gut leiden kannst, gegen den du nichts hast, einfach aus purer Lust am Töten oder zu gucken, wie es sich anfühlt, dass du dem solche Grausamkeiten antust, das finde ich immer wieder absolut erschreckend.
Komplett. Komplett erschreckend. Ich kann da keine Worte für finden, wie schlimm ich das finde. Es ist so, wie du sagst, das ist so ein Motiv, das sich mir dermaßen entzieht und das so, also, oh, nee, da fallen mir so viele Gedanken zu ein. Ich meine, das bedeutet ja im Prinzip auch, dass diese Menschen irgendwie so zweierlei Gesichter haben. Auf der einen Seite mögen sie eine Person vielleicht wirklich oder es ist nur vorgetäuscht, man weiß es nicht. Und auf der anderen Seite haben sie diese Aggression, diese Gewaltvorstellungen in sich. Das kann ich einfach auch null nachvollziehen.
Ja,
hatten wir auch schon ein paar Mal in verschiedenen Folgen.
Hatten wir schon mehrfach, ja. Und auch hier in diesem Fall wird es dann natürlich so sein, das kann ich auch schon vorweg schicken, dass natürlich so dieser Drang der Menschen, der Gesellschaft, sich solche komplexen und nicht erklärbaren Themen irgendwie einfach zu verpacken und doch erklärbar zu machen, dass der irgendwie sich Bahn bricht dann darin, dass man dann auf diese Vorlieben der Jungs irgendwie abzielt. Oh, die spielen gewalttätige Computerspiele, die gucken Horrorfilme, das wird wohl daher kommen. Gutachter sagt dann später auch aus im Prozess, dass dieses dauernde Beschäftigen mit dem Tod wahrscheinlich wirklich bei den beiden, weil die halt schon so ein bisschen simpel gestrickt waren und nicht richtig abstrahieren konnten, dass es da tatsächlich wahrscheinlich Hemmschwellen abgebaut hat. Also, dass das irgendwo am Rande auch wirklich eine Rolle spielt.
Ja, ich meine, bleiben wir mal einfach bei Thomas' Story, die ja auch nicht ganz normal ist. Zu sagen, wir arbeiten bis 2 Uhr nachts und ja, was haben wir gemacht? Ja, das Normalste der Welt. Wir haben noch 4 Stunden lang Horrorfilme uns angesehen, um dann morgens, wenn es hell wird, wieder schlafen zu gehen. Das ist ja also Zombie-Lifestyle hoch 100. Und das, ja, weißt du, also das ist ja auch nicht normal.
Ja, aber da können wir jetzt drüber diskutieren. Es ist zumindest jetzt auch nicht erschreckend abnormal, finde ich. Es ist ein bisschen schräg und es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich alarmieren würde, wenn ich das so höre. Ich würde jetzt da nicht denken, oh Gott, da ist irgendwas im Argen.
Nein, alarmierend finde ich es auch nicht, aber was ich alarmierend finde, ist eigentlich, dass jemand so mit einer kompletten Selbstverständlichkeit so eine Geschichte erzählt. Er hätte ja auch irgendwas anderes erzählen können, aber weißt du, also keine Ahnung, wir sind schlafen gegangen, wir haben noch ein bisschen gechillt, haben was gegessen oder wie auch immer, Karten gespielt.
Ja, ich denke, der musste einfach erklären, was man in dieser Zeit gemeinsam gemacht hat in diesen Stunden und das war eben das Naheliegendste, weil das für die einfach ihr Lieblingszeitvertreib war. Da hat der gar nicht großartig drüber nachgedacht, dass das...
Ja, und das ist der Punkt.
Genau.
Er hat nicht darüber nachgedacht und das ist das, was ich so erschreckend finde.
Ja, du hast natürlich recht, das ist erschreckend, dass da ja sich nichts bei gedacht wurde, auch bei dieser Konstruktion des Alibis. Aber da können wir einfach nur wieder darauf verweisen, dass beide so ein bisschen, ja, etwas simpler gestrickt waren und Thomas auch so ein bisschen, diverse Persönlichkeitsprobleme dann auch attestiert bekommen hat, so im Sinne von, Persönlichkeitsstörung und auch so ein bisschen narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Ich glaube, der hat sich da gar nicht so angreifbar gefühlt. Der hat gar nicht das Gefühl gehabt, dass er großartig drüber nachdenken muss, was er da in dieser Nacht gemacht hat. Also das war für ihn klar, dass seine Aussage geglaubt wird.
Ja, okay. Ja, spannend hierbei ist natürlich auch, dass die offensichtlich auch keine Bemühungen angestrengt haben, sich da jetzt irgendwie rauszureden oder das irgendwie zu vertuschen, weißt du? Es muss ja, also wenn sie sich ein Opfer aussuchen, das einfach so ein Einsiedler ist in seiner Containerwohnung direkt nebenan und die einfach diese Kneipe haben, die der einzige Ort ist, wo die Person hingeht, dann ist das jetzt nicht, es zeugt nicht von einem gewissen Raffinesse, sagen wir mal so.
Ja, auch da kann ich wieder nur den wahrscheinlich etwas eingeschränkten Horizont hervorheben. Das ist einfach so, schrecklich es auch klingen mag, so einfach ist es eben auch erklärbar. Klaus war einfach verfügbar. Ne? Die kannten den, der war einfach Abend für Abend in dieser Kneipe. Und an diesem Abend war der auch in der Kneipe. Die Jungs hatten sich in der Zeit zuvor häufig darüber ausgetauscht, dass sie unbedingt mal sehen möchten, wie es ist, wenn jemand stirbt, wenn man jemanden ermordet. Und an dem Abend war er eben wieder da, war der letzte Gast. An diesem 7. Dezember 2001, man hat sich mit ihm unterhalten und im Gespräch, als es dann hieß, okay, wir machen jetzt hier die Kneipe zu, hat Klaus die beiden dann eingeladen, mit in den Container zu kommen. Er hatte noch ein paar Bierchen da und er teilte diese Leidenschaft für Horrorfilme und er hat dann eben gesagt, komm, wir gehen in den Container, ich habe noch Bier da, wir gucken bei mir noch einen Film, so wenn ihr noch Bock habt, was zu machen. Also er hat quasi diese Einladung ausgesprochen und da war den beiden dann klar, alles klar, heute Nacht ist dann die Nacht, wo wir unsere Fantasien umsetzen können, wo dieser Wunsch ausgelebt wird, mal jemanden zu töten.
Schrecklich.
Das bedeutet tatsächlich auch, dass das einer der Prozesse ist, wo dann später im Prozess eben auch dieses Mordmerkmal, Mordlust tatsächlich im Raum steht und verhandelt wird und eben da die Frage aufkommt, ist es ein Mord aus Mordlust? Das ist nämlich extrem selten, dass das tatsächlich in dieser Motivlage eine Rolle spielt. Also Habgier beispielsweise ist zum Beispiel, oder Verdeckung einer Straftat, das sind so ganz, ganz klassische Motive, ne? Aber diese reine Mordlust, das ist dann schon eher selten. Die drei machen also in der Kneipe so grob klar Schiff und gehen dann zu Klaus in den Container. Da schmeißt er dann einen Film an und macht allen noch ein Bierchen auf. Und in der Zeit, ja, guckt man jetzt zu dritt diesen Film, er sitzt auf seinem Bett, die anderen sitzen auf irgendwelchen anderen Sitzgelegenheiten, da war jetzt nicht irgendwie so viel Platz, also einer hat auf einem Bierkasten gesessen, einer in einem Sessel und die überlegen jetzt quasi jeder für sich so still, wie man ihn jetzt angreifen und töten könnte, also welches Mittel man jetzt anwenden könnte, die haben sich im Vorfeld da gar keine großen Gedanken drüber gemacht. Thomas bemerkt jetzt, dass Klaus, der wie gesagt da relativ ärmlich lebt, der hat seine Hose, weil er keinen Gürtel hatte, mit so einer Kordel quasi zugebunden. Also hat quasi so eine Kordel statt Gürtel getragen und ist schon so angetrunken, dass er nicht merkt, dass Thomas diese Kordel jetzt quasi aus der Hose entfernt bei ihm und die dann als Würgemittel einsetzt. Also er zieht diese Kordel raus, braucht dafür dann noch die Hilfe von Fabian, weil die so fest in dieser Gürtelschlaufen hängt, die ziehen die zu zweit raus und werfen sie dem mit dem Rücken zu ihm sitzenden Klaus dann über den Hals und würgen ihn damit.
Aha.
Dann während des Würgevorgangs steht Fabian auf, entfernt ein Küchenmesser quasi aus der Küche und beide fangen jetzt an, auf den einzustechen. Die hauen dem irgendwie eine Lampe auf den Kopf, stechen auf den einen und versuchen den noch unter der Decke mit seinem Kissen zu ersticken. Also quasi schmeißt jetzt diese Decke und Kissen auf den und drücken zu und sind jetzt der Meinung, alles klar, dass dieser Overkill, der reicht jetzt. Also die haben irgendwie über 20 Mal auf den eingestochen, die haben den gewürgt, die haben dem auf den Kopf geschlagen, die haben den unter der Decke quasi die Luft abgedrückt. Und jetzt will man aber nicht so ganz unverrichteter Dinge abgehen. Jetzt der Mord alleine ist jetzt irgendwie, ja, das hat man jetzt gemacht, fühlt sich ganz gut an, sagen beide, aber die wollen jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr daraus ziehen. Also beklauen sie das Opfer, der hat 23 Mark dabei, also jetzt nicht unbedingt der allerlohnenswerteste Raubzug, aber sie klauen auch seinen Videorekorder und seinen DVD-Player. Also die wollen jetzt dann da, der hatte ein Modell, was irgendwie relativ gut war, weil das eben sein großes Hobby war, der hat jetzt nicht unbedingt viel Wert darauf gelegt, gute Klamotten zu tragen oder seine Wohnung schön zu machen, aber das war ihm halt wichtig, dass er da gute Modelle hatte, um eben seinem Hobby nachzukommen. Also haben wir jetzt quasi diesen Angriff auf ihn. 23 Mark hat das Ei gebracht und man klaut jetzt da irgendwelche Wiedergabegeräte, um dann zu Hause weiter Filme gucken zu können.
Krass, 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 krass. Für alle jüngeren Zuhörer unter euch, das sind so umgerechnet 10 Euro gewesen. Ein bisschen mehr zu der Zeit.
Ja, und diese beiden Geräte, lass die vielleicht auch mal so in der Hausnummer 100 Mark gekostet haben, 100, 150. Also hier wurde jetzt ein Mensch für, weiß ich nicht, 160 Euro getötet. Also das stand natürlich nicht im Vordergrund. Man wollte ihn ermorden, das stand im Vordergrund, aber so dieser Raubzug hat jetzt irgendwie irgendwas unter 200 Euro eingebracht.
Uiuiui. Okay, wie ging es weiter?
Ja, die beiden kehren in die Wohnung zurück und wollen jetzt damit den erbeuteten Wiedergabegeräten, man hat natürlich auch Film mitgenommen von dem Opfer, das will man jetzt zu Hause in der Wohnung in Ruhe weitergucken. Man hat ja nicht viel mitbekommen von dem Film in dem Container, man war ja damit beschäftigt, irgendwie den Mord, den Angriff zu planen. Und da fällt denen auf, dass sie kein passendes Verbindungskabel haben für den Fernseher. Es gibt kein SCART-Kabel bei Thomas. Also die müssen nochmal zurück in den Container und müssen das Kabel holen, um diese Geräte eben mit dem Fernseher verbinden zu können.
Ja.
Also gehen die wieder zurück. Also die waren jetzt in dieser Nacht mehrfach an diesem Tatort. Das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum Fabian das Gefühl hatte, dass er aussagen muss, dass er dass da in der Nähe gewesen ist.
In der Nähe waren.
Ja. Ja. Weil eben die Wahrscheinlichkeit, dass man gesehen wird, ich meine, Industriegebiet, ne, auch wenn es jetzt irgendwie 4-5 Uhr morgens ist, da fahren dann trotzdem wahrscheinlich noch irgendwelche Zulieferer durch oder Nachtwächter oder Leute, die von der Spätschicht, Nachtschicht, was ja, weiß klar. ich was. Also es
Pförtner oder so, das gibt's auf jeden Fall. Und ich glaube, Kameras gab es in der Zeit auf jeden Fall auch.
Ja, safe.
Nicht so aber, ausgeprägt wie heute und so, aber ja.
Genau, die hätten die wahrscheinlich nicht identifizieren können anhand der Kameraaufnahmen, das glaube ich nicht.
Ja, und dieses Gelände war dann begehbar für die, ja? Also grundsätzlich war das irgendwie offen, da gab es jetzt keine Tür oder kein Tor oder was die hätten jetzt durch so einen Chip oder Schlüssel oder sowas öffnen müssen.
Nee, es gab eine Umzäunung und es gab einen Schlagbaum, sodass du jetzt nicht mit einem Auto, mit einem Kfz hättest reinfahren können, aber so zu Fuß war das begehbar. Es gab da auch keine Pförtnerloge oder so. Das war ja auch so ein bisschen das Ding, dass Klaus da gewohnt hat. Da hat man sich quasi Pförtner und Nachtwächter gespart. So, der hat vor Ort gewohnt. Wenn da irgendwas Ungewöhnliches gewesen wäre, dann wäre der darauf aufmerksam geworden. Also das war so der Deal. Man hat ein Auge auf ihn. Er ist nah an der Arbeit. Er kann umsonst in diesem Container wohnen, aber hat dabei auch so ein bisschen Auge auf das Firmengelände halt.
Mhm. Okay.
Ja, und so kehren die beiden dann zurück in diesen Container und da trauen sie ihren Augen nicht, denn das Opfer sitzt aufrecht auf seinem Bett. Den hatten sie ja liegend zurückgelassen. Das alles, was sie da abgezogen haben, hat offensichtlich nicht gereicht, um ihn umzubringen. Und er sitzt einfach benommen auf dem Bett und ist natürlich stark neben sich, stark verletzt. Und jetzt dämmert den beiden, dass sie da nochmal nachlegen müssen, um ihn eben endgültig zu töten. Und so nimmt Thomas ein weiteres Messer aus der Küche und versucht ihm den Hals durchzuschneiden. Das Messer ist aber sehr, sehr stumpf und so muss er sehr, sehr viel Gewalt aufwenden. Und schneidet dann so 2-3 Mal in den Hals hinein, aber eben nicht tief genug, um alle Adern zu durchtrennen, um den Hals zu durchtrennen. Man sticht weiter auf ihn ein, schlägt auf ihn ein und ja, schmeißt quasi wieder Decke und Kissen auf ihn, um ihn dann zu ersticken. Und dann irgendwann beugt sich der Körper von Klaus dann eben dieser Vielzahl von Gewalttaten und Angriffen und er stirbt halt dann tatsächlich irgendwann.
Das ist so grundlos, das ist unglaublich.
Ja, was mir da auch einfach nicht in den Kopf will, ne? Ich meine, gehen wir mal davon aus, dass man jetzt das irgendwie für sich erklären kann, diese Mordlust beim ersten Mal, beim ersten Angriff, dass man sagt, okay, die wollten das halt ausprobieren, die haben den angegriffen, das ist zwar für normale Menschen nicht nachvollziehbar, aber sagen wir mal, wir können uns das erklären, ja? So, wir können da ein Verständnis für aufbringen, auch wenn wir das natürlich nicht können.
Ja.
Spätestens, wenn man dann zurückkehrt und sieht, der Mensch hat den Überfall überlebt, der lebt noch, dann muss doch eigentlich sowas in dir einkehren wie, ey scheiße, ich rufe jetzt einen Notarzt, wir haben es hier übertrieben, es ist noch die Möglichkeit gegeben, den zu retten, wir kommen hier vielleicht alle noch halbwegs vernünftig aus der Sache raus, ne? Und dann nochmal dieses Maß an Gewalt aufzuwenden, um dann ihm den Rest zu geben, das finde ich so erschreckend.
Nee, also ich glaube, die wollten einfach nur davonkommen. Deswegen haben sie es gemacht. Also ich würde denen auf jeden Fall ein hohes Maß an Empathielosigkeit diagnostizieren.
Das wurde denen auch diagnostiziert. Und ja, das wurde dann auch so gesehen, wie du es gesehen hast, dass quasi diese zweite Gewaltwelle einfach nur Verdeckung der ersten Straftat natürlich war. Das war es natürlich auch, ne? Die haben da einfach nur an ihren Arsch gedacht und sich gedacht, okay, ja, genau, wir können ihn nicht leben lassen. Ja, ja.
Ja, oh Mann.
Ja. Ja, ja, na, und so ist das dann eben das Ende dieser Nacht. Die beiden warten dann, bis er wirklich verstorben ist, nehmen dann das Skatkabel noch mit, um dann eben, wie gesagt, das Wiedergabegerät an den Fernseher von Thomas anschließen zu können, gehen dann seelenruhig nach Hause und gucken dann tatsächlich noch einen Film, bis dann Fabian irgendwann nach Hause geht zu seiner Freundin. Also das ist halt auch immer wieder so eine Sache, die wir in diversen Fällen und diversen Folgen ja so haben und wo wir uns jedes Mal fragen, wie kann das sein, dass du nach so einer Tat dann quasi in dein normales Leben zurückgehst, ne, und es so keine Anzeichen dafür gibt, was du da gerade getan hast. Das ist immer wieder so eine Sache, die ich sehr, sehr erschreckend finde.
Ja, komplett. Ich kann es auch einfach gar nicht verstehen. Ich meine, die hatten ja so schon einen sehr speziellen Rhythmus auch, Lebensrhythmus durch diese verschiedenen Nachtschichten als junge Menschen. Wenn du sagst, dass er eine Freundin hatte, Fabian, dann bedeutet das ja auch, dass sie irgendwie damit klar kam, dass er eben nachts arbeitet und tagsüber, keine Ahnung, sie nicht sehen kann oder halt erst zu einer späteren Uhrzeit oder sowas. Das scheint ja irgendwie so zum Alltag der beiden gehört zu haben. Und insofern, glaube ich, hatte er vielleicht ein bisschen Zeit gehabt, um auszuschlafen und generell sich vielleicht ein paar Gedanken zu machen. Aber nichtsdestotrotz wird es ja dann diesen einen Moment gegeben haben, in dem er sie gesehen hat und diesen Moment der Begegnung sozusagen souverän durchzuziehen, das erfordert eben auch einer gewissen Kaltschnäuzigkeit, ne? Das darf man nicht vergessen. Also es ist ja schon irgendwie, wie du schon sagtest, total krass, sich das vorzustellen, dass jemand einfach so ganz normal weitermacht und weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob er so das blühende Leben im normalen Alltag war, wenn er irgendwie in der Kneipe bis nachts gearbeitet hat und sich dann noch ein, zwei Horrorfilme pro Tag reingepfiffen hat. Das weiß ich ja nicht, wieso diese Form der Beziehung zwischen den beiden war, ja, aber dennoch gab es diesen Moment der Begegnung und in diesem Moment wird er wahrscheinlich dann ganz normal weitergemacht haben.
Ja, wahrscheinlich.
Wie hat die Polizei die nochmal bekommen? Sie haben einfach die Kneipe untersucht und dann, also was waren so die Hinweise, warum sie festgenommen haben?
Es gab im Prinzip keine Hinweise, es war so, wie ich es erzählt habe, man hat die Kneipe untersucht, man hat mit den beiden gesprochen als Zeugen, die haben dann auch ausgesagt, ja, er war hier, wir kennen den. Und der ist dann nach Hause.
Es gab einfach zwei verschiedene Stories.
Es gab zwei verschiedene Stories. Und dann dachte sich die Polizei, okay, es gibt zwei verschiedene Stories, das ist ungewöhnlich. Und dann hat man einfach nachgehakt und bei diesem Nachhaken sind beide dann eingeknickt. Also das war dann so ein, ja, relativ schneller Prozess, ja.
Dann konnten sie aber auf jeden Fall dicht halten, so lange. Wann war das dann, dass sie erwischt wurden?
Direkt zwei Tage später. Also das hat
wirklich, zwei Tage später,
ja, okay. Also es hat wirklich gar nicht lange gedauert. Man hat diese Mörderjagd im Prinzip sofort beenden können. Also die sind sehr, sehr kurz nur damit weggekommen. Ja, die Beziehung zu den Freundinnen, ich weiß nicht, ob man das oder wie man das definieren kann, ob man das jetzt als Beziehung in dem Sinne, wie wir es definieren würden, sehen darf. Weil ja, wie gesagt, es immer wieder heißt, die beiden haben im Prinzip mehr Zeit mit sich verbracht als mit ihren Partnerinnen und dann eben auch diese nächtelangen Sessions in der Kneipe und dann später noch Filme gucken. Ich glaube, da ist gar nicht viel Platz geblieben für eine wirklich normale Beziehung. Ich glaube, die haben Beziehungen geführt, weil man halt Beziehungen führt, ne? Also weil das halt so dazugehört und nicht unbedingt, weil die davon überzeugt waren, sondern die haben sich selber gereicht. Aber eine Beziehung führt man halt so, das ist halt das Bild, was man so hat, ne? Und deswegen hat man sich dann irgendwie eine Freundin gesucht. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so in deren Leben große Rollen gespielt hat, so nach allem, was so zu lesen ist.
Ja, das kann sein. Welches Strafmaß haben sie denn bekommen?
Ja, lebenslang natürlich, mit besonderer Schwere der Schuld. Wobei natürlich Fabian, der wird als Jugendlicher verhandelt. Ne? Der ist 18, der ist, wie gesagt, entwicklungsverzögert. Der kriegt dann natürlich das Höchstmaß der Jugendstrafe. Das ist dann 10 Jahre, haben wir schon mal drüber gesprochen. Und damit kommt er dann auch relativ gut weg, denke ich.
Okay, der ist also längst wieder draußen und wird wahrscheinlich jetzt hoffentlich ein normales Leben führen.
Ja, wie das so ist in Deutschland, da gibt es natürlich diese Datenschutzauflagen, da kriegst du dann natürlich sowas nicht mit. Ne? Dann erfährst du vielleicht, dass jemand entlassen wurde, aber was der Mensch dann macht, wo der lebt, in welchem Maße der irgendwie tätig ist, was der seitdem macht, das kriegst du ja im Prinzip nur mit, wenn irgendwer da nochmal den Weg an die Medien sucht oder wenn jemand nochmal straffällig wird. Also in seinem Fall kann ich es nicht sagen.
Ja, also man hört ja hier bei diesem Strafmaß zumindest auch raus, dass so dieser hohe Alkoholkonsum nicht irgendwie strafmindernd gewertet wurde.
Ja, die haben ja gar nicht so, also die haben zwar auch was getrunken, aber die waren jetzt nicht irgendwie so betrunken, dass die in ihrer Urteilsfähigkeit eingeschränkt waren. Also Klaus hatte gut getankt, ne? Das hat ihn natürlich auch als Opfer dann nochmal prädestiniert. Also zum einen hat er sie mitgenommen, er war alleine, der war eh jetzt wahrscheinlich körperlich nicht der allerfitteste so nach seinem Lebensstil und er war eben betrunken. Das hat ihn halt einfach zu einem sehr, sehr leichten Opfer gemacht in dieser Nacht, ne?
Ja. Und man weiß ja schlussendlich aber auch nicht, ob das jetzt wirklich alles stimmt, dass Klaus sie eingeladen hat, dass er sie noch irgendwie mit ein, zwei
Das stimmt,
Bieren
ja.
angelockt hat.
Das stimmt.
Das ist alles, das ist deren Story. Ob das jetzt sich wirklich so zugetragen hat, das wissen wir nicht. Jedenfalls ist es ein unfassbar trauriges Ende von Klaus C. Und das ist halt also an Einsamkeit schwer zu überbieten eigentlich.
Ja, das ist so ein Mensch, der ja sowieso schon quasi an der untersten Stufe der Gesellschaft irgendwie stand, ne? Als jemand, der durch seine Alkoholsucht sehr, sehr viel verloren hat, der quasi in so einem Container auf einem Firmengelände gehaust hat, was jetzt ja auch kein Lebensstil ist, der irgendwie erstrebenswert ist, so für den Großteil der Menschen, ne? Und der sicherlich auch kein Leben geführt hat, das du oder ich als ausgefüllt bezeichnen würden, also Arbeit, dann Filme gucken im Container und ab und zu mal abends in die Kneipe gehen. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwie, wo wir uns jetzt die Finger nachlecken würden, wo wir sagen würden, da tauschen wir gerne mit dem Klaus, ne?
Ja,
Und
genau.
dann macht eben diese Einsamkeit, diese Verwundbarkeit ihn dann auch noch zur Zielscheibe und führt dann zu diesem grausamen Ende. Das ist in der Tat sehr, sehr tragisch. Ja.
Ja. Oh je. Schlimme Geschichte.
Ja, schlimme Geschichte und eine von denen, die mir so, seit ich sie das erste Mal gehört habe, so im Kopf geblieben sind, wegen dieser oft erwähnten, im Podcast oft begegneten Banalität des Bösen, ne? Weil es einfach so vollkommen nichtige, banale Gründe sind, aus denen hier ein Menschenleben ausgelöscht wurde, auf eine sehr, sehr grausame Art und Weise, was einfach zeigt, manche Menschen, die brauchen gar keine großen Motive, die brauchen keine, weiß ich nicht, überbordenden emotionalen Probleme, die brauchen einfach nur einen tief in sich verankerten Hass und halt diese Neugier auf Gewalt, um dann einfach sowas zu machen. Und ja, natürlich auch diese Geltungssucht von Thomas, ne? Der wollte, glaube ich, auch als gefährlich wahrgenommen werden und das passt eben so zu seinem Drang, einfach ein harter Hund zu sein, ne? Das war für ihn so folgerichtig, dass jemand Gewalt angetan werden muss.
Ja, tatsächlich ist so dieses Machtgefüge auch etwas, was mich noch beschäftigt, wo ich mich einfach frage, okay, wie war es jetzt wirklich zum Zeitpunkt der Tat? Inwieweit wurde Fabian dort vielleicht nur verleitet oder auch nicht? Waren sie beide gleichwertig sozusagen an der Tat beteiligt? Ja, schwer zu sagen.
Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Das können wir auch nicht rekonstruieren. Das ist irgendwie so eine Sache, die ja zwischen den beiden letzten Endes bleibt. Ja.
Genau. Ja gut, genug Drama für heute, würde ich sagen, oder? Kommen
Genug
zum Ende.
Drama für heute. Ja, wir sind am Ende angelangt. Ich kann mich nur wie immer für deine ja zuhörende und analytische Rolle bedanken und natürlich draußen bei den Leuten fürs Zuhören und wünsche euch allen noch eine schöne Adventszeit, eine schöne Weihnachtsfeier und auch einen guten Übergang ins neue Jahr. Und wir hören uns dann 2026 wieder.
So sieht's aus, Leute. Es fühlt sich unglaublich falsch an nach so einer Geschichte, aber auch ich wünsche euch natürlich von Herzen alles Gute und eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.
Ciao.